Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oehmicke.
Es gibt immer mal wieder Momente in der Menschheitsgeschichte, da schauen alle Augen auf das gleiche Ereignis. Das ist heute passiert. Okay, holen wir es ein bisschen in die reelle Welt zurück. Es gibt immer wieder Momente in der Snooker-Geschichte, da fragt man sich ein paar Jahre später, wo warst du denn, als das und das passiert ist? So geschehen mit dem WM-Finale 85, vielleicht so geschehen mit dem 100. Maximum Break, wenn man so möchte, oder dem Maximum von Sean Murphy beim Shootout oder dem Sieg von Michael George beim Shootout. Auf jeden Fall ist heute wieder Snooker-Historie passiert, das höchste Break der Snooker-Geschichte, und wer hätte es anders machen können als natürlich The GOAT, Ronnie O'Sullivan. Warum er der GOAT ist, das müssen wir, glaube ich, inzwischen neidlos anerkennen. Wie das Break war, wer überhaupt jetzt im Halbfinale von Yushan steht, das werden wir hier bei Total Clearance besprechen, nach der längsten Anmoderation in der Geschichte dieses Podcasts. In diesem Sinne, hallo Kati.
Hallo Christian. Es gibt ja schon so Tage, da ist es Arbeit, einen Snooker-Podcast aufzunehmen. Heute ist einer der Tage, da ist es eine Ehre, einen Snooker-Podcast aufnehmen zu dürfen, oder? Und über dieses Stück Snooker-Geschichte, dieses große Stück, dieses Sahnetortenstück Snooker-Geschichte zu sprechen, das höchste Break jemals von Ronnie O'Sullivan. Herzlichen Glückwunsch. Es war der Wahnsinn. Ja. Du kannst es, glaube ich, 10-mal angucken und hast auch beim 10. Mal noch Gänsehaut, obwohl du schon weißt, wie es ausgeht. Also, falls es euch geht wie mir und ihr könnt es überhaupt nicht ertragen, Snooker in der Wiederholung zu gucken, bei dem Break lohnt es sich dann doch. Es wird euch catchen, es wird euch mitnehmen. Keine Sorge. Genau. Und ja, Christian, naja, ich habe ja die ganze Woche gesagt, die 53 von Florian Nüssle ist das schönste Break der Woche. Jetzt kam einfach Ronnie und hat glatt 100 Punkte draufgesetzt. Jetzt tue ich mir doch ein bisschen hart, das weiter durchzuziehen. Was für ein Morgen. Und gleich in der Früh deutscher Zeit, das war Wahnsinn. Da hattest du noch nichts gefrühstückt und warst dem eigentlich dementsprechend auch noch gar nicht gewachsen, energietechnisch.
Siehst du, Flo reicht eine 53 für einen Frame. Ronnie muss gleich mal 100 Punkte mehr spielen, damit er den Frame überhaupt holt. So kann man das ja auch sehen. Nein, also es ist eigentlich fast unangebracht, darüber Witze zu machen, weil es ist einfach ein herausragender Snooker-Moment für die Geschichtsbücher gewesen heute. Jahrelang war das Break von Jamie Burnett bei der UK Championship 2004 das einzige, was ja überhaupt über die 147 hinausging. Eine 148 damals gegen Leo Fernandez, wer erinnert sich nicht. Es ist absolute Snooker-Geschichte gewesen, denn es war nicht einfach nur irgendein Maximum Break. Es ist ein Break mit einem Freeball eingestiegen. Somit nicht nur eine 16 Reds Clearance in dem Fall, sondern das dritthöchste Break, was überhaupt möglich ist im Snooker. Und man darf ja nicht vergessen, er war bis zwei Rote vor Ende ja auch sogar auf Kurs 155, was er sogar als Maximum dann gezählt hätte, musste dann zu den letzten beiden Roten Pink spielen, weil der letzte Split nicht ganz funktioniert hat. Aber insgesamt diese Gelassenheit, mit der das Break runtergespielt wurde, diese letzte Schwarze, die Bande entlang gespielt wurde, mit einer Ruhe, mit einer Präzision, mit einer, auch wenn er langsamer geworden ist, einer Schnelligkeit. Es ist einfach einer der Momente, an denen man merkt, Ronnie O'Sullivan ist vielleicht nicht mehr so gut, wie er vor 10 Jahren oder 15 Jahren war. Aber er ist verdammt wahrscheinlich der Beste, der jemals ein Snooker-Kö in die Hand genommen hat.
Ja, und es war absolut sehenswert. Und ich hatte persönlich beim Gucken gar nicht so dieses Gefühl, da hat das Maximum quasi jetzt nicht geklappt, die 155, als er da diesen Mini-Splitter am Schluss noch spielen musste. Weil ehrlicherweise, das hätte doch auch komplett schief gehen können, oder? Also wir haben das auch schon erlebt, ja. Oder? Da denkst du dir, da kann ja jetzt nichts mehr schief gehen und dann zack, laufen die Bälle so, dass dann gar nichts mehr geht. Und Ronnie O'Sullivan, wenn das jemandem nicht passiert, dann ihm normalerweise, er ist ja der Meister von so Ballkontakten. Aber trotzdem, da war schon ein bisschen mehr Tempo in diesem Mini-Split drin, als man vielleicht vermuten würde. Also ich habe da schon so kurz so, Na, oh Gott, na, wie läuft das jetzt? Aber es ist in dem Sinne ja wirklich sehr, sehr gut gelaufen dann. Und jetzt haben wir dieses Break. Also es war krass, aber das hatte sich nicht angedeutet eigentlich in dem Frame. Also dann irgendwann schon, na klar, weil als der Freeball da war, wusste man, okay, theoretisch ist jetzt möglich und so. Aber davor, also das war ja ein sehr uninspirierter Anfang, oder? Das war so ein Safety-Duell, wo du dir denkst, ja, wenn du den Frame jetzt zusammenfasst, das war jetzt, also es waren schon gute Safeties, aber jetzt auch nicht so Mark Selby-Style, ne? Und dann kam Ronnie aber richtig in die Gänge und ja, Ryan Day war dann total gesnookert, obwohl das war so ein Snooker, der sah so harmlos aus, ne? Aber so direkt da an Grün und da ging gar nichts mehr. Und dann hat er das, ja, gefühlte 45 Mal versucht, ne, war ein bisschen weniger. Und dann blieb wirklich dieser Freeball liegen einmal. Was ja auch, ich meine, da hat man auch, finde ich, wieder gesehen, wie unfassbar unrealistisch der ganze Wahnsinn da ist, weil ich meine, du musst den ja snookern nach deinem Foul auf 15 von 15 Roten, ja? Also was soll denn das? Wie kann das sein?
Ja, das stimmt. Das ist was man gerne mal vergisst. Man denkt so, ja, eine 155, warum passiert die denn eigentlich nie? Aber es ist ja einfach, es ist ja schon selten, dass man auf Maximum-Kurs kommt. Gut, diese Saison passt der Satz vielleicht auch nicht so unbedingt. Aber schon allein das ist ja selten. Aber dann, dass du auch noch mit einem Freeball einsteigst, das heißt, du musst auf alle 15 Roten gesnookert sein, die da am Anfang auf dem Tisch liegen. Das heißt, die Weiße kann im Prinzip nur hinter einer der kleinen Farben liegen bleiben. Und selbst wenn es dann ein Freeball ist, musst du den ja erstmal lochen. Das heißt, du musst eine kleine Farbe haben, die du lochen kannst, wahrscheinlich dann meistens auf die Mitteltasche oder auf eine der Ecktaschen. Und dann, wenn du eine 155 spielen willst, musst du von da auch nochmal irgendwie auf Schwarz kommen. Und da hat heute ja dann alles zusammengepasst. Denn Ryan Day nach dem vierten Foul hat ja die Weiße dann so platziert, dass O'Sullivan da mit Grün relativ leicht einsteigen konnte. Und die Schwarze lag eh schon kurz vor der Tasche unten. Das war ein wunderbarer Einstieg, also besser hätte es gar nicht laufen können. Und was danach kam, war einfach was für die Geschichtsbücher. Sensationell. Und du hast das Safety-Duell zum Beginn angesprochen, weil, nun, wenn man mal so drüber nachdenkt, war das eigentlich auch das längste überhaupt in diesem Match. Also gemessen daran, was danach passierte, hat das Safety-Duell ungefähr genauso lange gedauert. Und wahrscheinlich hatte Ryan Day da mehr Tischzeit als im gesamten Rest des Matches.
Ja, ich meine, Ryan Day hat seine Sache gut gemacht in diesem ersten Frame. Er hat das Ronnie quasi unbeabsichtigt aufgesetzt, dieses Break. Also da sind wir ihm ewig dankbar. Und ich finde, ehrlicherweise, um jetzt was Positives über Ryan Day zu sagen, weil im restlichen Matchverlauf werden wir nichts mehr Positives über ihn sagen können, er ist eine gute Wahl eigentlich für so einen Break. Oder gegen wen willst du so ein geschichtsträchtiges Break spielen, so eine 153. Ja, das muss ja schon Hossein jemand sein mit Charakter. Ja, also ich würde dir sagen, Nummer eins ist doch ganz klar Mark Selby. Mark Selby ist doch bekannt dafür, dass gegen ihn die meisten Maximum Breaks gespielt werden. Warum nicht so eine 153? Und der war jetzt aber nicht verfügbar. Ne? Mark Selby war nicht verfügbar. Und da hat der Ronnie O'Sullivan sich gedacht, dann halt Ryan Day. Und das ist, finde ich, eine sehr schlüssige zweite Wahl. Ja, weil das ist einfach der most random Player, den man so haben kann. Und von daher auch wirklich, also da hat alles gepasst. Das war sehr, sehr stimmig. Gut, vielleicht Marcel Eckert hätte ich mir noch als Schiedsrichter gewünscht. Ne? Aber gut, da. Wir gratulieren auch Zheng Weili, ne? Also der war ja auch schon im Crucible, auch ein wirklich bekanntes Gesicht. Jetzt beschränkt er sich, glaube ich, echt ausschließlich auf chinesische Turniere, wie jetzt viele andere seiner chinesischen KollegInnen auch. Herzlichen Glückwunsch an ihn. Und dann hatten wir noch auch als Statisten dabei, sehr rührend, sehr süß, Weezer und Mark Allen am anderen Tisch, die auch aufgehört haben zu spielen, ne? Die auch rüber geguckt haben. Mit dieser Mischung aus Erstaunen, kindlicher Freude. Da kommt aus allen dann doch so raus, man ist ja doch Snooker-Fan auch, sonst hätte man ja nicht mal damit angefangen. Ist ja doch nicht nur Arbeit. Ne? Und dann kommen sie darüber geguckt. Das fand ich also herzerwärmend. Also die waren dabei, alle haben ihre Sache gut gemacht. Wer auch dabei war, habe ich natürlich auch direkt verfolgt. Ne? Wer kommentiert gerade bei Eurosport Deutschland? Ja, Matthias Breuth und Felix Frede waren es. In der Früh, weißt du, die Frühschicht bei so einem chinesischen Turnier. Ich glaube nicht, also ohne, dass ich jetzt jemandem ein Wort in den Mund legen will, glaube ich nicht, dass du dir denkst, boah, ja, ich habe Glück gehabt, dass ich hier die 7 Uhr morgens Session erwischt habe heute an einem Freitag. Aber die beiden hatten Glück, ne? Und ich habe mich so gefreut. Ich meine, was für ein Märchen auch für die beiden. Das sind ja zwei Leute, die vor 5 Jahren wahrscheinlich nicht gedacht hätten, dass sie bald für Eurosport kommentieren. Ne? Und jetzt haben sie uns da durchbegleitet, haben das auch schon in den 20ern diskutiert, also in den 20ern in Ronnie O'Sullivan's Break, wo es darauf hinauslaufen würde. Sind sehr cool geblieben. Es war sehr understated vom Kommentar her. Aber das, finde ich, hat uns auch nochmal so ein bisschen mitgenommen, weil bei denen, glaube ich, auch so ein bisschen sich das setzen musste erstmal. Moment, das war jetzt, das ist jetzt wirklich das höchste Break in der Snooker-Geschichte. Und das hatte dann was sehr, sehr Authentisches. Hat mir sehr gut gefallen und hat mich, wie gesagt, sehr gefreut für die beiden. Also das waren die Leute, die so drumherum waren, ne, die auch dazugehört haben und jetzt auch für immer mit diesem Moment zusammenhängen. Und das freut mich für alle, die ich jetzt aufgezählt habe.
Ja, und wen du nicht aufgezählt hast und was vielleicht so ein bisschen der einzige Wermutstropfen dieses historischen Moments war, ist, dass man sich vielleicht gewünscht hätte, gar nicht unbedingt, dass es an einem anderen Ort stattfindet, aber dass einfach mehr enthusiastischere Leute im Publikum sitzen, die diesen Moment dann auch einfach ein bisschen würdiger feiern können.
Da war der eine Typ, der sah so enthusiastisch aus, in so einem weißen Shirt. Der hat's gefühlt. Der hat's richtig gefühlt. Ja, ich tue mir immer schwer, weil einfach auch Enthusiasmus in unterschiedlichen Kulturen unterschiedlich ausgedrückt wird. Ne? Deswegen, ich bleib mal bei den Fakten im Sinne von, wir hätten uns ein voller besetztes Publikum gewünscht, glaube ich. Mhm. Und ein weniger mitfilmendes Publikum. Weil, also Filmaufnahmen existieren von diesem Break, ne? Das ist anders als bei vorherigen Breaks hier. Ich glaube, Jamie Burnett, da gab es ja gar keine Aufnahme von. Mir persönlich mit meiner kulturellen Prägung, ja, ich hätte mehr Spaß gehabt, wenn das im Tempodrom stattgefunden hätte. Oder auch in Hongkong oder in Shanghai, ne? Im Crucible, ja, also stimmungstechnisch ungewohnt verhalten jetzt aus der kontinentaleuropäischen kulturellen Brille.
Ja, und dann hat man jemanden wie Ronnie O'Sullivan, der sich dann nach dem Match hinstellt und sagt, ja, es ist immer noch ein bisschen rusty, was ich spiele. Er hat es natürlich heute auch mit eher humorvoll gemeint. Aber wie muss sich dann Ryan Day fühlen, der sich sehr gefreut hat über das Break, Ronnie auch sofort wundervoll gratuliert hat. Die beiden haben sich auch kurz unterhalten dann. Ja, und Ryan Day geht insgesamt aus diesem Match mit 38 Punkten raus und Ronnie geht dann nach der 153 mit langweiligen Breaks von 62, 110, 103 und 95 raus. Ja, rusty halt.
Ja, total. Ich glaube, über die anderen Breaks brauchen wir jetzt wirklich nicht so lange reden, weil wir haben schon recht viel Zeit mit dem Match verbracht. Die waren auch schön. Sie kamen von der Magie her nicht mehr ganz an den ersten Frame heran. Aber das Interview fand ich auch toll. Also Ryan Day hat natürlich auch die Chance nicht genutzt, das Match zu gewinnen, weil normalerweise ist es ja schon so, dass jemand, der einen Maximum Break gespielt hat, danach so einen kleinen Durchhänger hat. Den hat Ryan Day im zweiten Frame für 24 Punkte genutzt. Herzlichen Glückwunsch. Und dann war das Ganze auch schon wieder gelaufen. Ja, also da wäre vielleicht mit ein bisschen mehr drin gewesen dann auch. Aber auch nur ein bisschen mehr, Ryan, ne? Alles ist gut, du warst Teil der Snooker-Geschichte. Vielen Dank dafür. Genau, das Interview von Ronnie O'Sullivan war wirklich herrlich, weil du hast in seinen Augen wirklich noch so das Adrenalin stehen sehen und auch die Freude, ne? Also das war mal wirklich, wenn ich das vergleiche mit Media Day vom Crucible Interviews und so weiter, das war ein Ronnie O'Sullivan, der sich diebisch gefreut hat über das, was da passiert ist und da auch voll auf Adrenalin war. Gleichzeitig aber war das ihm so super wichtig, seine rostig-Botschaft hier unterzubringen, als hätte er wirklich WD-40 als neuen Sponsor. Da haben sie auch Witze drüber gemacht im Interview. Also der war mehr damit beschäftigt, Rost-Wortspiele zu bringen, als wirklich über dieses Break und seine Bedeutung zu sprechen. Das war total unhinged, dieses Interview. Das hat mir richtig gut gefallen. Damit hätte man nicht gerechnet in dem Moment, wie dieses Interview verlaufen ist. Also auch das wirklich eine große Zuguckempfehlung. Also da wurde mir ein bisschen der Aal in der Pfanne verrückt.
Super tolle Anspielung auf die Li Kang Roasted Eel Junma Snooker Cup World Open. Ja, Ronnie O'Sullivan gewinnt 5 zu 0 gegen Ryan Day und spielt mal eben das höchste Break der Snooker-Geschichte. Wird morgen im Halbfinale treffen auf Wu Yeezer. Der hat parallel gespielt gegen Mark Allen, hat nicht ganz so viele Leute dann interessiert, aber auch das war ein gutes Match, vor allem natürlich von Wieser, denn ja, da war wenig zu holen für Ryan Day, für Ryan Day, sage ich schon, für Mark Allen,
Ja.
der zwar ungefähr doppelt so viele Punkte wie Ryan Day machte oder ein bisschen mehr sogar noch, aber hat auch nur für einen Frame gereicht.
Ja, immerhin, ne? Da würden sich andere drüber freuen. Ja, also wo hieße, das war wirklich so ein bisschen dann die abgeschwächte Version von dem Ronnie O'Sullivan Match, weil weder war Mark Allen so schlecht wie Ryan Day, noch war Wu Yeezy so gut wie Ronnie O'Sullivan. Niemand war so gut wie Ronnie O'Sullivan jemals in der Snooker-Geschichte. Zumindest was die Höhe des Breaks betrifft. Wu Yeezy hat eine 140 gespielt. Ja, Christian, die war auch schön. Der hat auch eine 109 gespielt. Also das war wirklich, glaube ich, die beste Leistung, die am wenigsten Aufmerksamkeit bekommen hat in dieser Woche. Jetzt weiß der Wiese, glaube ich, mal, wie sich so Barry Hawkins fühlt, ehrlicherweise. Es war ein cooles Match, ein unterhaltsames Match, was halt irgendwie dann doch aus Gründen keinen interessiert hat. Jetzt trifft er ja auf Ronnie O'Sullivan. Und Ronnie O'Sullivan hat ja auch nach seinem Match davor, ne, hier, dann lieber Karen Wilson gegen Wiese verfolgt gehabt und wie das gelaufen ist und wer da wohl gewinnt, weil er mit den beiden so gut kann, ne? Und die beiden auch so gut unterstützt, öfter mal mit denen spricht, trainiert und so weiter. Und jetzt spielt er gegen Wieser. Also jetzt ist es so weit gekommen. Jetzt ist er so weit gekommen im Turnier. Da hätte man ja bei Ronnie O'Sullivan ehrlicherweise am Anfang der Woche weniger mit gerechnet als bei Wieser.
Ja, wahrscheinlich. Also die beiden auf jeden Fall morgen früh um 7 Uhr deutscher Zeit dann im Halbfinale zugange. Best of 11 ja dann ab morgen die Distanz. Interessant ist das Head-to-Head zwischen den beiden. Das gibt es nämlich gar nicht wirklich, weil die haben erst einmal gegeneinander gespielt. Und das auch schon ein Weilchen her. Das war beim European Masters 22. Da hat Ronnie O'Sullivan mit 5 zu 1 gewonnen. Und ich würde mal sagen, das war ein komplett anderer Wieser, als er da ja inzwischen am Tisch steht. Also könnte ein sehr hochklassiges Halbfinale werden morgen. Und auch
Das
das
waren noch
andere.
Zeiten, als Ronnie O'Sullivan das European Masters gespielt hat, würde ich sagen.
Ja, wahrscheinlich in Belgien oder so. 22 könnte Belgien sein. Ich weiß es nicht. Es ist ja gewandert, das European Masters. Bring back the European Masters. Es kann gerne wieder wandern. Kleiner Side-Shoutout an der Stelle. Das andere Halbfinale bestreiten Judd Trump und Tapscha. Die Katze will ja auch was mitteilen. Das hat mich veranlasst, vorhin zu schreiben, dass es wahrscheinlich dann sehr wenig Safeties geben wird jetzt am Wochenende. Am meisten wahrscheinlich noch bei Ronnie O'Sullivan und Wieser. Judd Trump und Tapscha, das wird ein Offensivspektakel. Vor allem haben die beiden sich heute Nachmittag, also deutscher Zeit, heute Nachmittag ja dann auch schon gehörig warm gespielt. Beide gewannen ihre Matches auch mit 5 zu 1. Und das Kuriose war, dass eigentlich für den jeweils anderen Spieler, also sowohl für Hossein Wafai als auch für Gary Wilson, deutlich mehr drin war, als das Ergebnis am Ende aussagt. Lass mal mit Judd Trump gegen Hossein Wafai anfangen. Judd Trump hat Hossein Wafai hier spätestens im vierten Frame den Zahn gezogen, als er den noch auf die Farben gewonnen hat. Insgesamt wieder eine richtig gute Woche für Judd Trump und ja, für Hossein Wafai weiß ich jetzt nicht so ganz. Viertelfinale hätte er vor dem Turnier vielleicht gesagt, nehme ich mit. Aber man erwartet eigentlich trotzdem mal so ein bisschen mehr von ihm.
Du erwartest was von Hossein Wafai nach der Saison?
Ich dachte, du sagst nach dem WM-Match gegen Mark Williams, aber okay.
Ja, und das auch, genau. Also ich meine, du hast den Mann doch live gesehen. Nein, klar, wir wissen alle, der kann fantastisch spielen und tolle Breaks zusammenbasteln, aber ich habe da doch auf der Makroebene seit diesen Debakel-Auftritten da auch im Crucible und gegen Ronnie O'Sullivan und diesem ständigen Mund zu voll nehmen, schon das Gefühl, dass der Makrotrend nach unten geht bei dem und zwar ganz deutlich. Deswegen, also für mich war das jetzt ein Viertelfinal-Aufflackern von ihm. Aber das wird's auch wieder gewesen sein, oder? Also irgendwie, der hat jede Solidität verloren. Und ehrlicherweise zu Recht mit seinem Verhalten. Nein, aber ist er auch wirklich. Also, der hat ja auch dann wieder gute Seiten. Also, wir wollen jetzt auch wirklich nicht zu hart sein. Aber so spielerisch, ja, irgendwie. Also, ich glaube, der kann froh sein. Der ist gut bedient mit dem Viertelfinale jetzt.
Ja, ich denke auch. Insgesamt sicherlich eine gute Woche, aber Judd Trump damit wieder im Halbfinale jetzt hier und er trifft auf Tapcheonu. Die beiden haben eine Historie bei den World Open. Die haben nämlich 2019 das Finale gegeneinander gespielt. Das hat Judd Trump gewonnen. Morgen mal gucken, ob Tapcheonu da ein bisschen mehr entgegensetzen kann. Der gewann ebenfalls heute mit 5:1 gegen Gary Wilson. Und auch da war mehr drin für Wilson, denn der hat es eigentlich ein paar Mal geschafft, Tapcheonu unter Druck zu setzen, auch mit guten Snookern, mit guten Safeties. Aber ich habe das Gefühl, das ist eine gute Woche für den Thailänder. Und Kati, er ist ja auch immer noch derjenige, der nicht nur Xiao Guodong aus dem Line-up für die Tour Championship rausschmeißen kann. Dazu müsste er dann jetzt diese Woche den Titel holen. Nein, er könnte auch noch Ding Junhui aus der WM-Setzliste schmeißen. Dazu müsste er diese Woche den Titel holen und dann auch die Tour Championship gewinnen. Das ist doch ein Klacks.
Oha. Ja, also wer sollte das schaffen, wenn nicht der ehemalige German Masters Rekord-Champion, Tapcheonu? der Witz ist auch fast so lang wie unser, so, also fast so alt wie unser Podcast und funktioniert immer noch. Das haben wir auch heute wieder gesehen, finde ich, auf Twitter. Die alten Witze kommen immer noch gut an. Also es gibt Leute, die machen seit 16 Jahren dieselben Witze und Leute freuen sich immer noch drüber. Ich finde das gut. Ich finde das gut. Das gehört auch irgendwie dazu. Wenn sich schon so viel ändert, wie das höchste Break, was ja doch auch immer so eine Art Nordpol der Snookerwelt ist, dann ist es doch gut, dass manche Sachen auch gleich bleiben. In dem Sinne wollte ich auch noch nachreichen, bevor wir uns wieder Tapcheonu und seiner fantastischen Woche und ja, der hat nicht mal ein Century Break gespielt, Christian, was willst du eigentlich? wieder zu wenden, wollte ich kurz nachreichen, dass das European Masters, ne, wo hier die Kollegen Wiese und Ronnie O'Sullivan gegeneinander gespielt haben, das fand in Milton Keynes statt. Das erklärt auch, weshalb Ronnie O'Sullivan es mitgespielt hat. Das war noch zu Covid-Zeiten tatsächlich.
Ah, ja, macht Sinn bei dem Jahr. Ja, dann ist es so. Auf jeden Fall hat Tapcheonu heute Gary Wilson den Zahn gezogen und steht damit im Halbfinale dieses Turniers. Und ja, es ist das erste Halbfinale für ihn seit den Scottish Open 2022. Also wäre schön. Vielleicht geht es ja noch einen Schritt weiter. Wir drücken ihm die Daumen morgen gegen Judd Trump. Das dann ab 12.30 Uhr. Vorher, wie gesagt, ab 7 Uhr Ronnie O'Sullivan gegen Wuisa. Also ich habe es ja gestern mit Noah schon besprochen, das Viertelfinal-Lineup mal wieder famos. Auch bei dem Halbfinale kann man sich nicht beschweren. Und naja, klar ist dann, morgen gibt es die 154.
Ja, man muss sich jetzt langsam steigern. Es wäre jetzt schon schade, direkt zu 155 zu springen. Ich finde, der Sprung jetzt von 148 zu 153 war schon deutlich. Hätte man vielleicht noch ein paar Zwischenschritte einbauen können, aber gut, ich entscheide das nicht. Und jetzt schauen wir mal, wo es uns noch hinträgt. Ich finde es, ehrlicherweise, ich finde es auch gut, dass jetzt so ein Paukenschlag mal kam, bevor irgendjemand diesen komischen goldenen Ball in Saudi-Arabien gelocht hat, oder?
Oh ja, also, bitte.
Das ist jetzt nochmal so ein absolut historisches, normales Snooker-Break unter normalen Snooker-Bedingungen gab. Das hat gepasst alles, Christian. Das war wirklich, wie gesagt, von allen, die dabei waren her, von dem Break an sich her, wo man wirklich, ich hatte das Gefühl, ich bin in so einem Best of Ronnie O'Sullivan. Und so war es ja auch. Und das hat einfach alles gepasst. Das war ein super runder, schöner Snooker-Tag, insbesondere Snooker-Morgen. Da freut man sich einfach.
Ja, also ich nehme eine 167, nehme ich da nicht ernst. Also wenn da eine 175, wenn man da mit dem Freeball einsteigt und dann locht und dann alle locht und auch den goldenen Ball, dann vielleicht. Gut, egal. Wir schauen Snooker und wir schauen die World Open, das Halbfinale morgen in Yushan. Ronnie O'Sullivan spielt mit einer 153 das höchste Break der Snooker-Geschichte. Wahnsinn. Schaut es euch nochmal an. Kann man eigentlich nicht oft genug schauen. Und wir bei Total Clearance hören uns dann die nächsten Tage hier auch wieder mit der Zusammenfassung des Finalwochenendes bei den World Open in Yushan.
Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kathi Hartinger und Christian Oemeke.